In der heutigen Folge schauen wir auf Europas Antwort zu den Magnificent Seven, den Granolas. Außerdem blicken wir auf Donald Trumps Börsendebüt.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und Marco Sotrup.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und starten wir den Rückblick auf eine verkürzte Handelswoche an den Börsen. Heute am 2.4.2024. Feiertagsbedingt hat das Gros der Börsen am Freitag geschlossen gehabt. Und auch diese Woche startet für viele Marktteilnehmer, für uns ja auch heute erst. Gestern Ostermontag waren ebenfalls viele europäischen Börsen geschlossen. Aber in den USA zum Beispiel wurde ganz normal gehandelt. Und wir gucken mal wieder durchaus auf ein paar Rekorde zurück. Denn gucken wir mal zuerst auf den DAX. Der hat am grünen Donnerstag seiner jüngsten Rekordserie noch ein paar Höchststände folgen lassen. Auf Wochenbasis steht hier immerhin Plus von 1,6%. Und bei knapp 18.500 Punkten hat der DAX am Donnerstag geschlossen. Da wird er in etwa auch gleich eröffnen. Und das macht für den Monat März immerhin ein Plus von 4,6%. Und wir haben ja quasi jetzt auch das erste Quartal abgeschlossen. Und da bleibt auf Quartalsebene immerhin sattes Plus von 10,4% stehen. Also auch in den USA, da ging es weiter nach oben. Nasdaq circa 0,3%, der S&P 500 circa 0,7%. Und vielleicht mal ganz interessant, damit hat der DAX sowohl in der letzten Woche als auch im kompletten ersten Quartal die Nase vorn gegenüber den großen amerikanischen Indizes. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Und vielleicht auch nochmal ganz interessant, was waren die stärksten Werte im DAX? Da sehen wir auf Platz 2 einen der großen Verlierer des letzten Jahres, Siemens Energy, plus 42% im ersten Quartal. Und der Rüstungsboom geht weiter und der gleiche Sieger in Anführungsstrichen, wie wir es im letzten Jahr schon auf der Kursseite gesehen haben, ist die Rheinmetall. Allein im ersten Quartal diesen Jahres nochmal satte 82% plus. Also es ist schon ordentlich, was wir da wieder zu Buche stehen haben. Aber Marco, du hast gleich nochmal ein paar kurze Infos, warum es auch letzte Woche wieder weiter nach oben gegangen ist. Es waren mal wieder so die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung und weiterhin durchaus robuste Zahlen aus der US-Wirtschaft.
Ja, wobei das wirklich bemerkenswert ist, die Zahlen, die du gerade genannt hast, gerade bezogen auf die vergangene Woche, weil am Karfreitag hat der Chef der Notenbank, Herr Powell, noch gesagt, er habe es durchaus nicht eilig mit Zinssenkung, genau. Da eben die Wirtschaft nach wie vor sehr, sehr robust ist. Eigentlich ja Worte, die den Aktienmärkten gar nicht mal so gut gefallen. Aber im Moment, ja, die Aktienmärkte echt total stark. Du sagtest es gerade und laufen robust nach oben. Die vergangenen Wochen sind dafür ja ein gutes Beispiel. Du hattest gerade auch schon kurz gesagt, wirklich gute Wirtschaftsdaten, die wieder bekannt gegeben wurden. Also in den USA am vergangenen Freitag wurde der sogenannte Konsumindex veröffentlicht. Dieser zeigt an, dass die US-Verbraucher nach wie vor relativ ausgabenfreudig sind. Also dass das Geld durchaus locker sitzt. Der Konsum hat im Vergleich zum Vormonat nochmal um 0,8% zugenommen. Ökonomen hatten hier lediglich mit 0,5% gerechnet. Also ja, durchaus bemerkenswert und gerade sicherlich für die US-Wirtschaft auch wichtig, da der private Konsum die wichtigste Stütze eben der Wirtschaft dort dann ist. Außerdem wurde auch bekannt gegeben der sogenannte PCE-Kernindex auf Jahressicht, also im Jahresvergleich. Dieser Index zeigt an, ja, wie entwickeln sich die persönlichen Ausgaben der Konsumenten, allerdings ohne Nahrungsmittel und Energie. Und dieser Wert ist jüngst wohl abgesunken, aber liegt immer noch bei 2,8% nach 2,9% im Vormonat. Aber man sieht hier schon, dieser PCE-Kernindex, auch ein Inflationsmaß. Inflation möchte die Notenbank ja gerne Richtung 2% steuern, dass man da schon insgesamt auf einem guten Weg ist. Und das ist womöglich dann auch der Grund dafür, dass die Aktienmärkte in Summe dann so laufen, wie du es gerade genannt hast. Aber das soll, glaube ich, zu den Wirtschaftsdaten USA auch schon reichen.
Du hast es gerade schon gesagt, die Stimmung bleibt also ganz ordentlich, auch wenn die Börsen der fundamentalen Entwicklung vielleicht auch so ein bisschen vorweggelaufen zu sein scheinen. Gucken wir mal, wann die Börsen vielleicht auch mal so ein bisschen Luft holen. Fakt ist auf jeden Fall, dass das, was du gerade gesagt hast, auch Einfluss auf die anderen Anlageklassen gehabt hat. Und wir machen den Rückblick dann mal schnell komplett. Zehnjährige Staatsanleihen kommen leicht zurück nach diesen Inflationszahlen, Marco. 2,28% hier in Deutschland. Und zehnjährige Treasuries, das Pendant also in den USA, gleiches Bild, leichter Rückgang, aktuell 4,17%. Und nach wie vor nur eine Richtung beim Goldpreis. Da haben wir die ganzen letzten Wochen schon drüber gesprochen. Wieder ein ordentliches Plus auf Wochenbasis. Wieder knapp 4%. Aktuell kostet eine Unze $2,255. Das heißt auf jeden Fall mal wieder neue Höchststände, sowohl auf Euro- als auch auf Dollarbasis. Und zu guter Letzt der Bitcoin. Hier ist das Plus der letzten Woche heute Nacht quasi dahingeschmolzen. Aktuell knapp 5% im Minus, was insgesamt bedeutet, ein Bitcoin kostet aktuell $67,000. So viel dazu. Soll das zum Rückblick gewesen sein. Gucken wir auf die Unternehmensseite und gucken wir schwerpunktmäßig mal nach Europa und nicht immer nur in die USA. Denn wenn wir hier in den letzten Wochen immer wieder eigentlich in die USA auf die Magnificent Seven, wir haben oft genug schon drüber gesprochen, die großen Tech-Werte in den USA geguckt haben, dann hat man vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen, dass wir hier in Europa in den letzten Jahren auch ein paar Aktien gesehen haben, die sich in der Summe in den letzten 3 Jahren sogar teilweise noch besser als diese Magnificent Seven entwickelt haben. Die Rede ist von den Granolas. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört. Hört sich noch ein bisschen kryptisch an, ist aber super interessant. Und Marco, du entschlüsselst das jetzt mal so ein bisschen. Zumal wir über viele der Aktien auch schon in diesem Podcast gesprochen haben.
Ja,
Granolas ist das Stichwort.
Granolas, ja, vielleicht auch ein bisschen sperriger als die Magnificent Seven. Ja, also ich finde, da versprühen die US-Unternehmen vielleicht ein bisschen mehr Glanz vom Namen her.
Ja.
Auf jeden Fall. Also diese Granolas setzen sich zusammen aus 11 Unternehmen und der Name entsteht so, dass man einfach die Anfangsbuchstaben eben dieser 11 Unternehmen dann miteinander kombiniert hat. Ich nenne einfach jetzt mal wirklich die 11 Unternehmen, dass man weiß, wer verbirgt sich dahinter. Das G steht für GSK, GlaxoSmithKline, ein Pharmaunternehmen aus Großbritannien. Dann geht es weiter mit Roche, ASML. Dann folgen 3 Unternehmen mit einem N, Novo Nordisk, Nestlé aus der Schweiz, Novartis ebenfalls aus der Schweiz. Das O steht für L'Oreal, dann ein weiteres L, LVMH, auch schon mal hier im Podcast mit drin gewesen, AstraZeneca, Sanofi und ein deutsches Unternehmen haben wir auch mit dabei, ganz am Ende.
SAP.
Die SAP, genau. Und das ist dann eben auch der letzte Buchstabe der Granolas. Und ja, wir werfen jetzt heute mal einen Blick auf die Unternehmen, jetzt nicht auf alle 11, sondern haben mal rausgepickt, welche Unternehmen sind in diesem Jahr am besten gelaufen, die besten 3 Performer und welche sind am schlechtesten gelaufen, also die Low 3, wenn man so will. Ja, mit welchen sollen wir mal loslegen? Nehmen wir vielleicht.
Starten wir mit den Tops, Marco.
Ja. Starten wir mit den Tops, okay. Ja, also dann starten wir doch da einfach mit dem drittbesten Unternehmen. Das ist Novo Nordisk. Hatten wir auch schon einige Male, glaube ich, mit drin im Podcast.
Stichwort Fettwegspritze.
Genau, aus ein Unternehmen aus Dänemark und mittlerweile auch das wertvollste europäische börsennotierte Unternehmen. Nachdem es lange LVMH gewesen ist, ist es jetzt eben Novo Nordisk. Und du sagtest es gerade, das Unternehmen schwimmt auf einer absoluten Erfolgswelle, vor allem aufgrund der Abnehmpräparate, Fettwegspritze. Ozempic hat wahrscheinlich fast jeder in den letzten Wochen und Monaten mal vernommen, das Wort. Das verbirgt sich eben hinter diesen Abnehmpräparaten. Und dieser Run hat dazu geführt, dass das Unternehmen unwahrscheinlich viel Geld verdient hat und eben jetzt auch deutlich über liquide Mittel verfügt für Übernahmen. Das ist gerade in dem Sektor des Pharma-Bereiches ja auch sehr, sehr wichtig, um dann eben gerade junge Unternehmen, die dann forschen, die neue interessante Medizin- oder Behandlungsmöglichkeiten entwickeln, dann auch übernehmen zu können. Ja, das soweit zu dem Top-3-Performer. Auf Platz 2 ist dann tatsächlich das deutsche Unternehmen SAP, hier aus Walldorf in Deutschland, hat beeindruckende Zahlen vorgelegt im Jahr oder zum Jahr 2023. Nettogewinn lag bei bei 5,9 Milliarden Euro und damit deutlich über den Erwartungen und auch dreimal so viel wie im Jahr 2022. Und das wurde dann eben auch vom Markt honoriert. Gerade das Cloud-Geschäft als absoluter Wachstumstreiber ist zu nennen. Und hier spielt natürlich das Thema der künstlichen Intelligenz SAP dann wiederum auch in die Karten. Und ja, plus 29% im laufenden Jahr. Bei Novo Nordisk, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt hatte, plus 28%. Und der absolute Top-Performer ist aus einem Nachbarland von uns, aus den Niederlanden, nämlich ASML, der weltweit größte Anbieter von sogenannten Lithografie-Systemen für die Halbleiterindustrie. Und ja, diese Lithografie-Systeme kann man sich so vorstellen, dass diese Chips, die Halbleiter, die entsprechend hergestellt werden, die werden mit den Maschinen von ASML hergestellt. Und da hat ASML wiederum eine absolute, oder ist absolut führend in dem Bereich und eine Art Monopolstellung, da nur ASML über solche Qualität in diesen Maschinen verfügt. Und ja, das führt eben dazu, dass ASML mit 31% dann diese Liste anführt. Sicherlich auch getrieben durch das Thema künstliche Intelligenz, absolut, wo dann absolut eben ja sehr, sehr viele Chips ja eingesetzt werden, wo ASML dann eben diese Maschinen liefert, die die Chips dann wiederum herstellen. Ja, das vielleicht mal zu den Top 3 Performer.
Wo immerhin mal ein deutscher Titel dabei ist, wobei es schon sinnbildlich ist, dass unter den 11 genannten Aktien von dir gerade mal ein deutsches Unternehmen nur dabei ist. Ne?
Ja, ja, ist wirklich schade dafür, dass Deutschland ja immer noch die größte Volkswirtschaft dann auch in Europa ist. Das spiegelt sich in dieser Liste leider nicht wirklich wieder dann. Ja.
Gucken wir auf die Low-Performer.
Ja, schauen wir auf die Low-Performer. Keine großen Minuszeichen, aber mit minus 3%. Roche dann im laufenden Jahr sicherlich schon als schwach zu bezeichnen, zumal du sagtest es eben, wir wirklich ein sehr, sehr gutes Börsenjahr erleben. Und Roche hat zum Jahresende sehr, sehr schwache Zahlen oder für das gesamte letzte Jahr sehr, sehr schwache Zahlen vorgelegt. Vor allem aus dem Pharma- und dem Diagnostikbereich gab es schlechte Nachrichten zu verkünden und auch die Prognose ist relativ schwach ausgefallen und das hat der Markt dann entsprechend eben mit ja, deutlichen Abverkäufen honoriert, minus 3%. Das Unternehmen wurde außerdem belastet vom sehr, sehr starken Franken, was natürlich dann irgendwo den Export in andere Länder dann weiter negativ auch beeinflusst. Minus 3%, das ist das schlechteste Unternehmen von diesen 11. Dann folgen noch zwei Unternehmen mit jeweils minus 2%. Bleiben wir vielleicht zunächst in der Schweiz. Einmal Nestlé. Leidet, also Nestlé wird sicherlich jeder kennen aus dem Nahrungsmittelbereich und leidet unter anderem unter sehr, sehr hohen Rohstoffpreisen. Ein Beispiel dafür sind die hohen Kakaopreise. Die Preise für eine Tonne Kakao sind jüngst in den letzten Monaten von 3.000 Euro auf über 6.600 Euro gestiegen. Und das bedeutet natürlich dann im Einkauf deutlich mehr auszugeben für Nestlé. Ich hatte an der Stelle mal einmal geschaut, kleiner Schwenker. Wir hatten jetzt Ostern letztes Wochenende.
Wie teuer die Schoko-Osterhasen.
Ja, genau. Und wie viele auch verkauft wurden. In Deutschland wurden von der deutschen Süßwarenindustrie, dazu gehört jetzt Nestlé ja nicht mal, 240 Millionen Schokohasen produziert. Das ist neuer Rekord. Und auch vor den Schoko-Nikoläusen, die bei 167 Millionen Stück gelegen haben hier in Deutschland. Und
das ist auch mal eine Zahl.
Ja. Ich glaube, bei euch wurde auch gesucht, Christoph.
Definitiv, ja.
Und bei uns ebenso, der Kleine hat sich auch über dann ein Schoko ja, Hasen dann gefreut. Ja, das soweit zu Nestlé. Und das dritte Unternehmen, was mit einem Minuszeichen daherkommt, ist L'Oréal. L'Oréal sicherlich auch den meisten bekannt aus dem Beauty-Bereich. Marken wie zum Beispiel Garnier oder Maybelline gehören zu L'Oréal. Und auch hier sind die Zahlen zum letzten Jahr, vor allem zum vierten Quartal, sehr, sehr enttäuschend ausgefallen. Und waren auch deutlich unter dem Niveau des dritten Quartals und so wurde gerade dann im Januar, wo dann die Zahlen zum vierten Quartal verkündet wurden, die Aktie auch entsprechend abverkauft und die Schwäche oder die Nachfrageschwäche geht vor allem auf Nordasien zurück, wo die Konsumenten deutlich weniger zu den Produkten von L'Oréal greifen und das führt dann eben zu minus 2% im laufenden Jahr. Ja, das soweit mal die Unternehmen. Ansonsten ganz kurz genannt GSK, also also GlaxoSmithKline plus 20%, wirklich gut gelaufen. Novartis plus 7%, glaube ich auch in Ordnung. LVMH plus 13, AstraZeneca plus 5 und Sanofi plus minus 0.
Ja, interessant. Interessant auch, das habe ich noch gelesen, dass diese Granolas, also wer in diese 11 Aktien in den letzten 3 Jahren investiert hätte, tatsächlich sogar eine bessere Performance erzielt hätte mit knapp 70%, als wenn man in diesen 7 großen amerikanischen Aktien investiert hätte, diesen hochgelobten Magnificent 7. Und auch nochmal ganz interessant, die Performance, die dann leicht besser gewesen ist, sogar bei nur halb so hoher Volatilität, also halb so hoher Schwankungsbreite. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz interessanter Fakt. Und was auch interessant ist, das spricht aber dann doch dafür, dass die Amerikaner dann für sich irgendwie doch in einer anderen Liga boxen. Diese ganzen 11 Werte zusammen bringen gerade mal eine Marktkapitalisierung von circa $3 Billionen auf die Waage. Das ist gerade mal ein bisschen mehr, als allein Microsoft alleine auf die Waage bringt an Marktkapitalisierung. In der Summe sind es bei diesem Magnificent 7 gute $13 Billionen. Also da sieht man, dass das schon nochmal eine andere Liga ist. Ne? Da vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Magnificent 7, aber dann sind wir damit auch durch. Stichwort doppelt so hohe Volatilität. Das sieht man auch an den Kursverläufen dieser Magnificent 7 in diesem Jahr. Wir haben so 2 große Treiber, Nvidia und Meta, da haben wir ein paar Mal drüber gesprochen, die teilweise 40 bis knapp 90% in diesem Jahr schon wieder gestiegen sind. Aber wenn man sich zum Beispiel eine Apple anguckt mit minus gut 10% oder eine Tesla, Tesla gehört zu den Magnificent 7, ist der schwächste Wert im S&P 500 im ersten Quartal mit gut 30% minus, dann sieht man, dass hier deutlich mehr Divergenzen im Jahr 2024 sind, als wir das im letzten Jahr gesehen haben und auch bei den Granolas von dir gerade benannt gesehen haben. Aber das soll es vielleicht dazu gewesen sein. Jetzt gucken wir doch nochmal ganz kurz rüber in die USA, Marco. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz interessant. Stichwort Donald Trump. Was hat Donald Trump mit der Börse zu tun?
Er ist ja allgegenwärtig, kann man sagen, in den Medien. Aber Donald Trump tatsächlich jetzt auch im Börsengeschehen öfter mal genannt in den letzten Tagen. Da die Online-Plattform von eben Donald Trump, zumindest hält er große Anteile an diesem Unternehmen, True Social, jetzt an die Börse gegangen ist und ein durchaus gelungenes Börsendebüt auch gefeiert hat in der vergangenen Woche. Die Aktie hat am ersten Handelstag zeitweise mehr als 40% zugelegt. Die Aktie wird unter dem Kürzel in den USA DJT gehandelt, steht für, wie sollte es anderes sein, Donald John Trump. Ja, Trump selbst hält, ich sagte das gerade schon mal kurz, 60% der Anteile von True Social. Laut Wall Street Journal waren diese, ich sage bewusst waren, ich gehe gleich nochmal kurz darauf ein, bis zumindest Sonntag, diese Anteile etwa $5.5 Milliarden wert. Und als amerikanischer Präsident, ich hatte es nochmal nachgesehen, verdient man pro Jahr ungefähr $400.000. Also da sieht man, was an dieser Börsengang eben doch an Kapital dann in einem Rutsch womöglich dann
zukommen zumindest genug lässt, um die Kaution zu hinterlegen.
Ja genau. Ja, wobei Trump, hatte ich gelesen, hat in der ersten Amtszeit tatsächlich auf diesen Jahresbonus, wenn man so will, als amerikanischer Präsident auch verzichtet. Ja, Gesamtwert von True Social war bis Sonntag dann 9,5 Milliarden. Und die Firma ist über einen sogenannten SPEC-Börsengang an die Börse gegangen und wurde also im Vorfeld mit einer Börsenhülle, die schon existiert hat, fusioniert. Insgesamt für Trump ein guter Zeitpunkt. Du sagtest es gerade schon, er muss eine Kaution hinterlegen über $175 Millionen. Und da kommt natürlich dieses liquide Vermögen, er hat auch sehr, sehr viel in Immobilien stecken, aber dieses liquide Vermögen natürlich dann schon ihm zugute. Wobei er eigentlich die Aktien
noch gar nicht verkaufen darf. Ne?
Genau. 6 Monate halten muss, würde er eher verkaufen wollen. So benötigt er die Genehmigung vom Vorstand. Dieser Vorstand allerdings besteht aus seinem Sohn, 3 Ex-Regierungsmitgliedern und einem früheren Kongressabgeordneten, zu dem er einen engen Draht hat. Also ja, durchaus möglich, dass es dann trotzdem auch möglich sein wird. Grundsätzlich zweifeln Experten aber absolut an der Wirtschaftlichkeit von True Social. Seit dem Start im Jahr 2021 bis September 2023 erwirtschaftete das Unternehmen gerade mal einen Umsatz von $5 Millionen und einen zweistelligen Millionenverlust. Und ich hatte gerade schon mal kurz immer Sonntag gesagt, weil gestern am Montag kamen die Zahlen für 2023 und da wurde bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen Umsatz im Gesamtjahr von 4 Millionen Dollar erzielt hat, da bei einem Verlust von 58 Millionen Dollar. Also man sieht schon, dass es, dass die Firma große Schwierigkeiten hat, Werbeerlöse anzulocken. Und das hat dann auch zu einer massiven Schwankung am gestrigen Tag geführt. -25%. Ja. Und ja, ist immer noch,
glaube ich, immer noch ein kleines Missverhältnis zu dem, was da an Marktkapitalisierung steht. Das würde ich genauso sehen.
Ja. Genau. Wahrscheinlich auch nach diesem -25% immer noch deutlich zu hoch bewertet. So sehen es zumindest die meisten Experten. Aber diese 9 Milliarden, die ich sagte, die das Unternehmen wert gewesen ist am Sonntag noch, da kann man dann jetzt erst einmal zumindest 25% abziehen. Vielleicht letzte: Trump selbst hat als einer der aktivsten Nutzer bei True Social 6,8 Millionen Follower. Zum Vergleich: bei Facebook folgen ihm 34 Millionen und bei X, ehemals Twitter, sogar 87 Millionen. Da sieht man, dass also im Vergleich zu diesen beiden anderen Plattformen insgesamt die Plattform auch noch wirklich klein ist. Aber trotzdem sicherlich ganz interessant. Reicht aber, glaube ich, an der Stelle dann auch zu dem Unternehmen. Ja. Ja. Dann schauen wir auf eine verkürzte Börsenwoche, Christoph. Genau, wir sind schon beim Ausblick.
Die Berichtssaison ist zu Ende. Logischerweise, Quartal ist zu Ende, bevor es dann in 2-3 Wochen wieder losgeht. Insofern von der Unternehmensseite wird nicht viel zu erwarten sein. Von der volkswirtschaftlichen Seite durchaus 2-3 Sachen, die nennenswert sind, wo wir bestimmt auch nächste Woche darauf zu sprechen kommen werden. Verbraucherpreise, also Inflationszahlen aus Deutschland, heute am Dienstag um 14 Uhr. Dann haben wir das Pendant auf europäischer Ebene. Verbraucherpreise morgen um 11 Uhr. Und bestimmt etwas, wo der Markt dann zum Wochenende nochmal drauf gucken wird, am Freitag der Arbeitsmarktbericht in den USA.
Und ich glaube, für Deutschland wird Inflation mittlerweile erwartet
mit 2,3%.
Fast im Ziel, kann man sagen.
Wenn es denn so kommt. Gucken wir mal, was da die Zahlen heute Nachmittag bringen, aber das ist bestimmt ein Thema für die nächste Woche. Ja, das soll es gewesen sein.
Ja. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen. Freuen uns wie immer über Ihr Feedback unter podcast@forprivatebanking.de. Abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter und ja, ansonsten sagen wir mal bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.